Man kann schon das erste Bild einspielen. Ich arbeite ja 50% Krishna Pastorin Samstag in Richterswil und 50% bin ich auch bei OM tätig. Und das wusstet ihr vielleicht gar nicht. Und das Spannende ist aber, Gott schreibt überall seine Geschichte. Mit unserer Geschichte schreibt er seine Geschichte. Und das ist auch ein bisschen mein Thema heute. Und bei OM, da geht es wirklich auch darum, vereint Gottes Liebe weiterzugeben. Und das ist etwas, was mir gefällt. Und das ist auch meine Passion, meine Berufung. Ich habe schon so viel Gottes Liebe erfahren dürfen und ich will die weitergeben. Und ich möchte kurz ein bisschen OM vorstellen, aber das kennt ihr ja, glaube ich, schon. Wir arbeiten in über 100 Ländern. Es ist eine große Missionsgesellschaft. Und es ist schön, dass man da weltweit verbunden ist. Aber eigentlich, ich war ja bei OMF vorher, etwas über 20 Jahre und jetzt seit 4 Jahren bei OM. Aber es geht ja um Gottes Mission in den Missionsgesellschaften. Aber eigentlich Gottes Mission geschieht in der lokalen Kirche. Hier in der Viva-Kirche, in Adliswil, da geschieht Gottes Mission. Und die Missionsgesellschaften wären eigentlich nur hier, um euch helfen, eure weltweite Mission auszuführen. Weil Gott hat keinen anderen Plan. Durch die lokale Gemeinde will Gott die ganze Welt erreichen, will Gott seine Geschichte schreiben. Und die Missionsgesellschaften sollen nur den lokalen Gemeinden helfen. Eigentlich ist es die Verantwortung von der Gemeinde, Leute zu berufen und auszusenden. Und das seid ihr, hier vor Ort. Ihr seid entscheidend wichtig. Und ich möchte einfach sagen, OMF und OM und all die anderen guten Missionsgesellschaften, die sind hier zum euch dienen, damit ihr euren lokalen, regionalen und weltweiten Auftrag ausführen könnt. Ja, ihr kennt OM, vermutlich hat ein Schiff, das Logos Hope, und seit März jetzt dann das Doulos Hope haben wir 2 Hochseeschiffe. Und das Wunder ist im Moment, Logos Hope ist in Saudi-Arabien. Konnten sie an Hafen gehen und versuchen jetzt dort das Evangelium reinzubringen. Also es ist sensationell, was da im Moment passiert. Und das andere Schiff ist dann vor allem in Südostasien. Weil einfach man hat gemerkt, in Südostasien, in Zentralasien, in der Sahelzone, das sind noch die voll unerreichtesten Menschen auf der ganzen Welt. Das Traurige ist aber, 80% oder 90%, ich weiß nicht genau wie viel, von allen Missionaren und Geldern gehen in die anderen Gebiete. Und nur etwa 10-15% von allen Gebeten und Geldern und Personalmissionaren gehen in dieses total unerreichtes Gebiet. Und das müssen wir ändern. Und wenn Gott dich anspricht, dann ich glaube, wir müssen dort noch einmal Leute hinsenden in diese Gebiete. Aber OM kennt ihr vielleicht auch viele Kurzeinsätze. Da kann man als Einzelne eine Jüngerschaftsschule machen und dann wirklich auch Sachen erleben in der halben Welt. Oder man kann als Gruppen gehen, als ganze Gemeinde kann man machen. Also es ist ganz stark, was OM da anbieten kann. Ich habe gesehen da draußen, ihr habt die Weltreise. Das ist eine Simulation, die wir ja anbieten. Und ihr habt uns eingeladen. So super. Die Liste ist noch nicht voll. Ich würde euch sagen, meldet euch an. Das ist eine Simulation, da erlebt ihr Situationen in der ganzen Welt, wie die Christen erleben und ihr müsst dann reagieren. Und ich sage euch, das weckt euch geistlich auf, weil ihr plötzlich selber in eine Situation durch die Simulation hineinkommt und ihr müsst reagieren und merkt plötzlich, oh, das ist gar nicht so einfach. Einfach füllt diese Liste, das ist ganz wertvoll, diese Simulation mitzuerleben. Und genau, Gott schreibt Geschichte. Und er schreibt sie fertig. Und wir sind eingeladen, mit unserer Geschichte einzusteigen in seine Geschichte. Du und ich sind Teil von Gottes 2000-jähriger Geschichte. Wow, das müsste uns eigentlich umhauen. Das ist das größte Projekt, das es gibt. Und das hat die Welt am meisten schon verändert. Und es verändert es immer noch viel. Und vielleicht manchmal in der Schweiz haben wir das Gefühl, ja, wo ist Gott? Ich erlebe die Kraft so wenig. Und man hört von den Missionsfeldern, wie viel passiert. Aber Gott macht auch Geschichte hier. Schreib mit deinem Leben seine Geschichte, wenn du es zulässt. Wenn du ihm dein ganzes Leben gibst, wie wir gesungen haben. Surrender all to you. Ich gebe mir ganz ihm hin. Genau das, auf das Bild habe ich, jetzt muss ich aufpassen, welches Bild ihr da oben seht. Genau das habe ich schon gesagt. Genau, meine Geschichte, und ich werde nicht viel erzählen, ich habe schon viel erzählt jetzt bei der Begrüßung. Ich bin auf diesem Bauernhof aufgewachsen, in Ruswil, Bauernsohn, im Luzerner Land, Rothal. Aber Gott hat mich gesehen. Gott hat mich gerufen. Dort, aus dem Bauernhof, weg von Stadtleben, von einfach so. Und hat mich zu den Taidams geführt, nach Nordlaus. Die Taidam ist eine Volksgruppe, eine Thai-Volksgruppe. Es gibt 70 verschiedene Thai-Sprachvolksgruppen. Die Thailänder sind nur eine von 70 verschiedenen Thai-Gruppen. Und die Taidams, das sind die schwarzen Thai, die sind nicht dunkler als die anderen. Zu denen hat Gott mich gerufen. Wenn ich das hätte planen wollen, das hätte ich nie geschafft. Aber weil ich als ich 18 war, habe ich gemerkt, Gott will mein ganzes Leben. Da habe ich gesagt, Jesus, nimm mein ganzes Leben und mach, was du willst. Da habe ich gemerkt, dass ich ihn Herr sein lassen will, muss. Er muss mein Herr sein. Und ich hab das gewagt. Ich habe gesagt, Herr, nimm mein Leben und mach, was du willst. Und Gott hat mich begonnen zu führen und zu leiten. Und ich habe Sachen erlebt, die hätte ich nie selber organisieren können. Und ich glaube, es ist ein Vertrauen, ein Loslassen und ganz sich in die Hände Gottes geben. Und dann führt Gott. Und er hat uns genial geführt. Und ich könnte euch hunderte Geschichten erzählen, was wir da erlebt haben. Aber da reicht die Zeit nicht. Und Gott hat uns wieder zurückgeführt. Heute sind wir in Lachen und ich bin gespannt, wie Gott weiterführt. Und ich darf jetzt in Samstagen in der Gemeinde ein bisschen dienen. Und ich darf bei OM weiter involviert sein in der weltweiten Mission. Aber bei OM, oder hier noch ein Bild von meiner Familie. Gott hat mir auch 3 Kinder geschenkt. Das ist meine Schwiegermutter und dann meine Frau im Gelben und 2 von meinen 3 Kindern. Und das Schöne ist noch, der zweite Sohn, den seht ihr nicht, Elias, und Noah, den seht ihr. Und der euer Jonas, jetzt weiß ich nicht mal, wie du heißt, Jonas, zum Familiennamen. Mit ihm spiele ich regelmäßig Fußball in Rapperswil. Also ich habe da spannende Connections zu euch. Und meine Söhne und auch meine Tochter spielen ab und zu zusammen Fußball mit Jonas. Gestern waren wir auch wieder zusammen am Spielen. Familie, wenn es Gott dir schenkt, ist auch ein Riesensegen, aber auch eine große Herausforderung. Aber Gott meint es gut mit uns. Und so leben wir heute in Lachen und ich bin gespannt, wie Gottes Geschichte weitergeht. Hat schon jemand von Global Focus gehört? Ich bin der Leiter von Global Focus. Das heisst, ich verkaufe mich zu wenig gut, damit ihr mich noch nicht kennt als Global Focus. Nein, das ist eine Arbeit, das ist unser Team und ihr kennt vermutlich auch da jemand. Ich bin der Leiter von Global Focus, Regine Finci und Conny Siemens, das sind die unteren beiden, die arbeiten mit mir teilzeitlich in dem Team, OM-Team Global Focus. Und dann der Markus Flückiger und der Johannes Müller, kennt ihr vielleicht, die sind auch Partner von uns und zusammen machen wir Global Focus Seminare. Was ist das? Oh, warte, jetzt bin ich nicht sicher. Habt ihr das erst jetzt gesehen? Nein, 2-mal schon, ne? Jetzt geht's nicht weiter. Jetzt. Wir coachen ganze Gemeinden im deutschsprechenden Schweizer Raum. Und zwar, wir kommen nicht mit einer Gemeindebautool. Wir sagen den Gemeinden nicht, wie sie die Mission Gottes leben müssen, sondern wir coachen viel mehr. Wir haben schon verschiedene Inputs, Zeitspanne von 2-3 Monaten, kommen wir 5-6 Mal vorbei und lassen aber die ganze Gemeinde arbeitet mit, interaktiv, in Kleingruppen. Fragen wir gute Fragen und die ihr selber dann als Gemeinde merkt dann mit euren Ressourcen, mit eurer Geschichte, mit eurem Vernetztsein, was Gottes lokale, regionale und weltweite Mission für euch sein kann. Und das bewegt wirklich die Gemeinden. Da kommt die Gemeinde in Fahrt, da erleben sie Sachen, Sie diskutieren Sachen, wo man normalerweise nach dem Gottesdienst nicht miteinander diskutiert. Und das hilft vielen Gemeinden wieder neu, den einzigartigen Auftrag, den jede Gemeinde hat, lokal und weltweit wieder fokussierter zu sehen und zu leben. Weil die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Es gibt keine andere Hoffnung in der Welt als die lokale Jesusgemeinschaft, die Jesusgemeinde. Das sind so unsere Punkte, aber ich will jetzt nicht darauf eingehen. Also Gemeinschaft, was unterscheidet uns von einem Verein? Bei uns geht es um Jesus Christus, der gekreuzigt und auferstanden ist und lebt und Gott ist. Und weil das so ist, schaffen wir Versöhnung. Wir vergeben uns nicht nur, sondern wir leben auch versöhnt miteinander. Das heißt, auch wenn wir uns verletzen, wenn wir uns enttäuschen, wenn wir Fehler machen, durch Gottes Kraft überwinden wir das. Wir vergeben einander, Heilung geschieht und wir bleiben zusammen. Das ist die Gemeinschaft von Jesus. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Schau mal in der Welt. Der Islam hat 30.000 verschiedene theologische Richtungen, hat sich aufgesplittert in der Hinduismus, Buddhismus hat noch viel mehr verschiedene Richtungen. Wir evangelische Kirche haben leider auch 300 Konfessionen. Und unsere Schweizer Gesellschaft splittert man heute auf in 10 verschiedenen Milieus. Wir leben uns auseinander. Jesus-Gemeinschaft, das Gegenteil. Wir überwinden, wir vergeben, wir akzeptieren auch theologisch unterschiedliche Ansichten, weil es um Jesus geht. Weil Jesus uns hilft, uns nicht zu trennen, sondern Vergebung zu leben und Gemeinschaft weiterzuleben. An dieser Liebe erkennt die Welt, dass Jesus bei uns ist. Das ist der Grund, warum wir uns hier treffen. Weil wir versöhnt sind, weil wir auch einander aushalten, weil es nicht schlussendlich um uns geht, sondern um diesen lebendigen Gott. Und das versuchen wir mit Global Focus neu bewusst zu machen. Ich komme jetzt zum Predigtthema Familiendrama. Und trotzdem schreibt Gott seine Geschichte. Ihr kennt diese Geschichte. Also genau, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Wer hat das gesagt? Hagar, genau. Wer ist Hagar? Eine Sklavin von Ägypten. Sie ist nicht mal vom auserwählten Volk Gottes. Und sie hat theologisch gearbeitet, hat Gott einen Namen gegeben. Ein Gott, der mich sieht. Eine ägyptische Frau, eine Sklavin. Ist eine der ersten Theologinnen in unserer Geschichte. Wow, überlegt euch, das ist schon mal ganz stark. Wir kennen die Geschichte. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Ich spreche jetzt einfacher halber immer vom Abraham und von der Sarah und nicht von Abraham und Sarai. Das war der erste Name, der dann mit der Zeit gewechselt hat. Gott ruft Abraham heraus. Gott ruft uns aus unserem Leben heraus und hat eine Berufung für uns. Jeder von uns, nicht nur die Missionare und Pastoren. Jeder von uns hat eine Lebensberufung, wo du ausfüllen kannst, nur du leben kannst. Abraham, wissen wir, er gehorcht Gott. Er geht aus Haran. Und dann wissen wir, also aus Haran nach Kanaan. Und dort kommt eine Hungersnot. Sie flüchten nach Ägypten. Sie fragen zwar Gott nicht. Und in Ägypten wissen wir auch, er hat Angst um sein Leben, weil seine Sarah ist eine ganz hübsche, sehr hübsche Frau. Und er hat Angst, dass sie ihn töten und dann die Frau nehmen. Und er sagt, es ist meine Schwester. Und es stimmt ja auch, sie ist seine Halbschwester. Und dann geschieht es, der Pharao hört von dieser schönen Frau und holt sie sich, aber Gott greift ein und sagt, du darfst diese Frau nicht berühren. Gib sie Abraham zurück, sie gehört Abraham. Und der Pharao erschreckt und gibt ihm aber dann eine Sklavin, vermutlich die Hagar und anderes, und sagt, geh wieder zurück und lass uns in Ruhe. Sie gehen zurück in das Land Kanaan und mit seinem Neffen Lot ist er unterwegs. Ist eine große, sie wachsen immer, Gott segnet die zwei Familien und die Hirten beginnen zu streiten wegen dem Wasser. Sie trennen sich, Lot geht in diese Sodom-Gomorra-Ebene, wo es sehr grün aussieht. Aber Abraham geht in das Bergland Judäa, in dieser Gegend. Und Gott verheißt ihm dann wieder Land. Das, was du siehst, gehört mal alles dir, deine Nachkommen. Und du wirst Nachkommen haben wie Staub auf der Erde. Unzählbar. Doch das Problem ist, sie haben gar keine Kinder. Sie ist unfruchtbar, sie hat kinderlos. Die Sarah bekommt kein Kind. Und das ist ein schwieriges Unterfangen. Und da macht aber Gott, spricht wieder mit Abraham. Genau, jetzt habe ich da etwas. Der Abraham hat dann Gott gesagt, ja, was soll das? Ich habe ja keine Nachkommen. Und dann sagt Gott zu ihm, dein Nachkomme oder der Knecht, der sagt, der Knecht von Damaskus wird mich beerben. Aber dann sagt Gott zu Abraham, nein, dein Knecht soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Das sind Jahre, die da vergehen dazwischen. Und mit 75 ist er aus Haran ausgezogen. Hier ist er etwa 80 und die Sarah ist 70. Und er verspricht wieder. Und der Abraham glaubt gegen alle Naturgesetze. Und dank dieser Glaube, weil er glauben kann, das wird ihm zur Gerechtigkeit. Und das ist auch eine Schlüsselstelle im ganzen Alten Testament. Auch schon da sehen wir, nur durch Glauben, durch Vertrauen an diesen Gott werden wir gerecht. Wir können nichts bringen, wir können keine Leistung bringen. Nur durch den Glauben werden wir gerecht. Aber es ist umkämpft. Sarah und Abraham müssen warten. Und es ist umkämpft, bis Gottes Verheißungen sich erfüllen. Das erlebt ihr vielleicht auch im Leben, dass ihr eine Verheißung habt und die kommt nicht. Aber was du am Tag im Licht erkannt hast, das zweifel nicht an, wenn es mal dunkel ist. Es gibt im Leben Situationen, die verstehen wir nicht. Warum lässt Gott das zu? Wir haben nicht immer Antworten. Gott ist viel größer und viel komplexer und viel schöner, als wir uns vorstellen können. Was maßen wir an und haben das Gefühl, wir müssen Gott verstehen? Wir werden auch zusammen Gott nie verstehen. Er ist immer noch viel, viel größer, viel, viel weiter, viel, viel schöner, viel, viel mächtiger, als wir zusammen verstehen können. Es gibt solche Situationen, die lässt Gott zu in unserem Leben. Und jetzt die menschliche Lösung. Sarah und Abraham sind alt und haben keine Nachkommen, haben diese Verheißung und da kommt diese menschliche Lösung. Sarah sagt zum Abraham, nimm Hagar, nimm sie zur Nebenfrau. Und das war kulturell in dieser Zeit voll okay. Die reichen Leute, da konnte sich der Mann eine zweite Frau nehmen. Und hier sagt ja die erste Frau, Sarah sogar, nimm doch Hagar und mach Nachkommen. Ja, jetzt greift da die Sarah in diese Verheißung hinein. Was ist der Outcome? Was passiert da wohl? Ja, wir sehen, es wird jetzt ziemlich schwierig. Jetzt beginnt ein Drama. Weil die Hagar wird tatsächlich schwanger. Ah, super, das freuen sich ja alle, oder? Aber was passiert jetzt? Die Hagar kann nicht umgehen mit dem neuen sozialen Status. Die Hagar war die Magd von Sarah und jetzt wird sie plötzlich schwanger vom Abraham. Sie sieht, Gott segnet mich. Und die Sarah bleibt verflucht. Und sie beginnt sich zu überheben als Nebenfrau über die erste Frau. Und sie kränkt Sarah. Und Sarah, eine so bildhübsche Frau und lebt im Reichtum, bewundert von allen, wie kann die umgehen mit dieser Kränkung? Wie müsste Sarah umgehen mit dieser Kränkung? Also ganz schwierig. Ich glaube, für Sarah, das ist ja immer noch ihre Magd, aber sie ist jetzt die Nebenfrau von Abraham. Jetzt ist Abraham eigentlich auch ihr Mann und schützt sie, gibt den Schutz vom Ehemann. Wie reagiert Sarah? Wir wissen's. Sarah schiebt die Schuld auf Abraham. Sehr menschlich, ist es nicht so? Wenn wir Fehler machen, dann suchen wir die Fehler der anderen, auch wenn es vielleicht mein eigener Fehler ist. Es ist so menschlich. Sarah ist so eine normale Frau. Und sagt, Abraham, du bist schuld und weiß ich was und vor Gott soll richten, sagt sie da noch. Und Abraham, wie reagiert jetzt Abraham? Wie müsste Abraham reagieren? Und in diesen Gesprächen, niemand fragt nach Gott. Sie gehen durch diesen Konflikt ohne Gott. Ich glaube, wir müssen noch immer wieder fragen, wenn wir nicht weiterkommen. Gott, was ist los? Wie soll es weitergehen? Wir verstehen die Situation nicht mehr. Und Abraham übergibt, heißt es, der Hagar der Sarah. Und die Sarah geht hart um mit Hagar. Weil jetzt hat sie den Schutz des Ehemannes verloren, die Hagar. Und jetzt kann Sarah machen mit ihr, was sie will. Und sie demütigt Hagar. Wir sehen, menschliche Wege haben das Potenzial zu eskalieren. Und ich glaube, wir kennen das leider bis heute. Wir Menschen haben uns nicht verändert seit 4000 Jahren. Weiß ich nicht genau, wie viele Jahre das her ist. Ja, ich hoffe, wir sehen uns selbst voll da drin. Vielleicht bist du mehr eine Hagar, vielleicht bist du mehr eine Sarah, vielleicht bist du mehr ein Abraham. Kann Gott immer noch Geschichte schreiben mit solchen Leuten? Schreibt Gott mit solchen Leuten Geschichte? Weil, was passiert jetzt? Die Hagar, die flieht, die kann nicht mehr anders. Aber überlegt mal, Hagar ist eine Sklavin, schutzlos, schwanger, jung, vermutlich hübsch. Und sie rennt weg, sie ist auf der Flucht. Und sie rennt in die Wüste, wo es kein Wasser hat, Räuber hat. Sie rennt eigentlich in den Tod, aber wir sehen die Verzweiflung von Hagar. Die hat keinen anderen Ausweg mehr gehabt. Aber sie schreit zu Gott, zu diesem Gott vom Abraham schreit sie. Und dann lesen wir weiter, der Engel des Herrn findet sie und spricht mit Hagar. Der Engel des Herrn, wenn das im Alten Testament so erwähnt wird, dann können wir fast denken, es ist Jesus im Alten Testament. Aber hier kommt einfach Gott hinein, weil die Hagar hat geschrien zu diesem Gott. Und der Engel des Herrn, Jesus kommt hier zu ihr. Und jetzt sind wir sehr gespannt. Verurteilt jetzt Jesus diese Hagar? Ja, du bist selber schuld. Warum hast du Sarah gekränkt? Warum hast du dich überhoben über sie? Oder das ist doch das Normale, dem anderen die Fehler vorwerfen. Aber der Engel des Herrn sagt nur, Hagar, Sarahs Magd, er spricht erstmal sie mit Namen an und sagt, Hagar, Sarahs Magd. Hagar merkt sofort, diese Person, dieser Engel des Herrn, kennt mich. Er weiß, ich bin die Hagar und ich bin eigentlich die Magd von Sarah. Erstmal, Gott spricht uns immer sehr persönlich an. Gott kennt dich. Und er spricht dich mit deinem Namen an. Und dann fragt er einfach Fragen. Woher kommst du? Wohin gehst du? Er wusste alles, der Engel des Herrn. Aber er wollte, dass Hagar selber denkt, selber realisiert. ja, ich komme aus Abrahams Familie. Ich bin aus diesem Schutzbereich, wo es mir ja gut grundsätzlich gegangen ist, weggelaufen. Und wohin willst du gehen? Ja, in die Wüste, vielleicht nach Ägypten. Das ist der sichere Tod. So gut, wie hier der Engel des Herrn einfach Fragen stellt. Nicht verurteilt, nicht kritisiert, nichts Schlechtes über Hagar sagt. Ich habe gemerkt, wir in der Schweiz, wir kritisieren uns oft sehr schnell. Und das hilft uns nicht. Das macht uns kaputt, unsere Beziehungen. Und jetzt Hagar, wie reagiert Hagar auf dieses Sprechen mit dem Engel des Herrn? Eine ganz ehrliche Antwort. Die Hagar hat gedacht, sie sei jetzt weg in der Wüste und niemand erkennt sie. Und jetzt wurde sie voll erkannt und sie sagt, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Und das ist das Geheimnis. Ganz ehrlich sein vor unserem Gott. Wir brauchen nichts zu verbergen. Ich darf so kommen zu ihm, wie ich bin. Und das ist so befreiend. Ich muss nicht etwas spielen. Ich muss keine Maske haben. Ich darf in meinem Kämmerlein mit meinem Gott ganz offen sein. Und ich kann ihm immer wieder alles sagen. Und ich kann ihm sagen, wo ich gefehlt habe, was ich falsch gemacht habe, wo ich überreagiert habe, was auch immer. Weil Gott weiß es ja schon. Und das ist so befreiend, so eine Beziehung, so eine intime Beziehung mit unserem Jesus zu haben. Und die Sarah merkt das hier, wow, dieser Engel des Herrn. Jetzt Gott verlangt aber viel von Hagar, aber er verspricht auch viel. Er sagt zu ihr, kehre um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Puh, das ist das Letzte, was Hagar wollte. Nur weg von Sarah. Aber diese Begegnung mit dem Engel des Herrn, da hat sie gemerkt, vielleicht ist es richtig umzukehren. Aber sie kehrt noch nicht um. Weil es heißt, interessanterweise, drei Sachen hat der Engel des Herrn, der Hagar, gesagt. Er hat dann gesagt, ich will deinen Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Jetzt bekommt auch Hagar eine fantastische Verheißung. Hey Hagar, du ägyptische Sklavin, du wirst Nachkommen haben, und zwar auch unzählbar viele wie Sarah. Wow! Aber Hagar kehrt immer noch nicht um. Sie weiß zwar, dass sie umkehren muss. Sie weiß, dass sie sich demütigen muss unter die Hand von Sarah. Und sie weiß, ich werde auch viele Nachkommen haben, und das war ja ihr Wunsch. Aber sie war Sklavin. Und sie war ja als Nebenfrau von Abraham, hat sie die Freiheit schon ein bisschen realisiert. Wenn ich ganz frei wäre, wie die Sarah, und Nachkommen habe, das ist das Höchste, das Schönste. Und sie will auch frei werden und nicht Sklavin bleiben. Und darum ist das Dritte ganz spannend. Siehe, du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Also jetzt hier verspricht mal Gott, du wirst einen Sohn bekommen und du nennst ihn Ismael. Und jetzt, er wird wie ein Wildesel sein, den niemand bändigen kann. Wildesel, das sind wirklich Tiere, die kann man nicht zähmen. Ismael, ein Wildesel, den man nicht zähmen kann. Und jetzt weiter heißt es sogar noch, jetzt bin ich zu, er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Der Ismael ist der Vater von wem? Arabern. Ja, von vielen Arabern ist Ismael der Vater. Die Beduinen, die Araber, die wollen Freiheit leben, bis heute. Die wollen nicht in die Zivilisation, in Städte gehen. Das ist bis heute, sehen wir etwas von diesen Charakteren. Und wenn man die arabische Geschichte anschaut, immer umkämpft. Viel Kampf, viel Krieg. Und die Araber kamen ja bis nach Spanien und bis nach fast Österreich im Osmanischen Reich. Und sie waren auch umkämpft zu Hause, aber sie haben sich nie unterdrücken lassen. Aber es ist ein kriegerisches Volk bis heute. Und ich denke, wenn wir unter den Arabern evangelisieren, dann müssen wir ein bisschen diese Charaktere im Hintergrund haben. Aber das sehen wir, vor 4000 Jahren macht Gott so eine Verheißung, ein Versprechen und erfüllt es. Wir können es heute sehen. So genial. Ich sollte langsam fertig machen, aber ich habe noch ein paar Sachen. Gott sieht uns Menschen. Und da, in diesem Moment, sagt dann die Hagar zu dem Herrn, der mit ihr gesprochen hat, Elroi, Elroi, der Gott, der mich sieht. Ich habe den gesehen, der mich gesehen hat oder der mich sieht. Und Gott hat, wie wir gesehen haben, seine Geschichte mit Hagar geschrieben und schreibt sie noch heute weiter, auch mit den Arabern. Ja, Gott erneuert seine ewige Bundesbeziehung. 13 Jahre später erst spricht Gott erneut zu Abraham. Einfach überlegt mal, Abraham und Sarah mussten warten, warten, warten. Aber das Interessante ist, Hagar ist ja umgekehrt, hat sich gedemütigt und hat das ausgehalten. Und wir lesen dann weiter, aber wir haben jetzt zu wenig Zeit, dass sie dann frei wurde. Und das Schöne ist, dass wirklich Gott uns sieht. Er sieht dich heute, wie du denkst, wie du fühlst. Er sieht deine Familie, deine Geschichte, deine Beziehungen, wo du lebst. Und er versteht dich. Voll und ganz. Er liebt dich. Und genauso wie du bist, will Gott dich segnen und dich freisetzen, dich heilen und dich einsetzen, damit seine Mission, seine Geschichte weitergeschrieben wird. Und das ist das total Spannendste, was dir geschehen kann. Und ich habe gehört, wir haben noch Abendmahl. Und da biete ich auch Gebet an. Wenn du spürst, du bist auf der Flucht wie die Hagar, oder spürst, du hast andere verletzt oder was auch immer, dann lass für dich beten. Nimm das Angebot an. Weil Gott sieht dich heute und will dich heute segnen und wieder mit einbeziehen in seine großartige Mission. Jesus, ich danke dir, dass du so ein genialer Gott bist. Danke, Jesus, dass du uns liebst und siehst und verstehst wie kein anderer. Und danke, Herr, dass trotz all unseren Fehlern du deine Geschichte mit unserer Geschichte schreibst, wie du das mit Hagar, mit Sarah, mit Abraham gemacht hast und mit vielen, vielen anderen. Und du schreibst sie heute mit uns, bis du zurückkommst. Halleluja. Amen.